Stammspieler, Stammverein, Stammplatz oder auch Stammtisch. Was verbindet die Wörter eigentlich, außer der Silbe Stamm? Sehr wahrscheinlich irgendetwas, das mit Konstanz zu tun hat. Und das passt super zu unserem heutigen Thema. Plus ist natürlich auch in der Liga recht abgegangen und da müssen wir drüber reden. Also, los geht's ab in die Stammbeiz. Die anderen warten sicher schon. Ja, herzlich willkommen im Februar. Wir sind heute ausnahmsweise mal das Zweite. Das hat es jetzt schon länger nicht mehr gegeben, oder, Oli?
Nein, wir haben uns recht gut gehalten, wobei wir haben ja noch Winterpause gehabt von dem her. Kann man jetzt auch so sagen, das ist lang her.
Genau.
Aber, ja. Aber schön bist du da, Fabio.
Ja, haben wir Mühe gegeben, dass ich da bin heute. Trotz allem, ja, was so läuft und überall los ist und so.
Ich kann sagen, es war ein straubsauer Wochenende, fußballerisch. Ich bin auch richtig belämmert.
Absolut. Ja, wolltest du gerade loslegen mit etwas, was du mitgebracht hast?
Ja, kann ich machen. Ich kann nur schnell wollen. Zuerst, so ein bisschen, es ist krass, so das Wochenende, ich habe so viel Fußball konsumiert. In Italien haben wir ja Classico gehabt, zwischen den Mailänder Vereinen, die wieder an der Spitze sind. Dann haben wir die Women's Super League, die wieder gestartet ist. Ultra spannend. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die ersten 5 Teams, alle innerhalb von 3 Punkten. Mega cool. Dann, ich habe mir noch lange überlegt, ob ich jetzt mit dir über den Herrn Shaqiri rede, der jetzt die Freigabe bekommen hat, um nach Chicago zu gehen, zu Chicago Fire. Gäbe es wahrscheinlich viel zu reden dort. Vor allem, weil es ja der gleiche Investor ist wie Lugano. Also wer weiß, vielleicht sehen wir dann den Shaqiri bald mal wieder. Auf Schweizer Plätzen, das wäre skandalös, aber durchaus möglich. Aber ich habe dann das Ganze über den Haufen geschmissen für eine etwas traurigere Geschichte. Und zwar hast du es mitbekommen, der Ernst Lämmli ist gestorben mit 82. Für die Jüngeren unter uns, das ist der langjährige Präsident vom FC Aarau. Von 89 bis im 2000 war er dort an der Spitze gewesen und hat nicht weniger geschafft, als Meister zu werden mit Aarau, was damals schon eine Sensation war und im Team von Rolf Ringer. Und nachher ist er Delegierter für die Schweizer Nazi geworden. Auch dort ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr prägt unter dem Köbi Kuhn und dem Ottmar Hitzfeld. Und man sagt ihm so ein bisschen nachher, dass er wirklich so ein Patron alter Schule war, sehr väterlich im Umgang mit seinen Angestellten oder Spielern und so weiter. Und trotzdem konsequent, wenn es hätte müssen sein, gestorben ist er an der Folge von einem Sturz. Und von dem, was ich jetzt vorher erzählt habe, ein grosser Verlust für den Schweizer Fußball.
Absolut. Rest in peace. Und ich habe auch noch eine Erinnerung. Also vor allem das Bild von ihm, oder? Wie er auf der Tribüne hockt. Oder auch der Meisterfeier dann auch mit Aarau. Also, ja, man hat ihn gekannt, man hat gewusst, wer das ist.
Und, richtig weit über Aarau raus, ja.
Genau. Ja, wir haben immer so traurige Nachrichten.
So ja, bringt etwas Gutes.
Ja, ich habe gedacht, ich nehme mal. Oder ich probiere mal etwas Positives zu suchen. Und ich habe doch etwas gefunden. Du hast vorhin so eine ähnliche Richtung etwas angesprochen. Und zwar hat man ja von Anfang der Saison von der besten zweiten deutschen Liga geredet. Und sie hat, was sie, sie verspricht, ich glaube, das relativ gut momentan. Weil es ist
du meinst, sie hat das, was sie verspricht?
Schwieriges Sprichwort. Ja, das würde ich sagen.
Ich helfe dir gerne,
das ist gut. Das ist super, super. Nein, und eben, es ist momentan extrem spannend. Also vom 1. bis zum 6. sind es 2 Punkte. Und jetzt sind alles Mannschaften dabei, wie Schalke, Bremen und so weiter. Also alles, was der Rang und Namen hat, ist ein bisschen mit dabei. HSV natürlich am Mitmischen. Und ja, es wird eine ganz zähe Sache da, aufzusteigen in der Liga. Weil es wird eng, es wird eng.
Definitiv. Erste Bundesliga auch ein bisschen geschaut. Spitzenspiel noch.
Bayern. Nein, leider keine Zeit gehabt, aber dort ist es nicht so spannend.
Ja, die Liga ist nicht so. Also, mal, die Liga wäre ja unglaublich spannend, wenn man den ersten Platz sich wegstudiert. Aber ja, das ist genau das. Auf der einen Seite Fluch und Segen. Jeder kann jeden schlagen, außer Bayern.
Durchaus. Und ich habe gerade vorher noch schnell ein Interview gelesen mit der neuen Chefin von der deutschen Bundesliga-Sprecherin oder Chefin, glaube ich. Ich weiß auch nicht genau, was sie genau war. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie denke an Playoffs. Habe ich noch recht sympathisch gefunden.
weil man halt ja vermarktungstechnisch doch ein bisschen hinterher hinkt, weil man mit dem FC Bayern einen Serienmeister hat, habe ich recht sympathisch gefunden.
Also was sie überlegt sich eine Modusänderung, oder wie geht
das? Ja, sie würde sich das überlegen und sie sagt, man muss darüber reden. Sehr wahrscheinlich, wenn es jetzt in den nächsten 20 Jahren so bleibt. Mm. Niemand mit deutschem Fußball schaut. Aber ich nehme nicht an, dass es gerade heute und morgen wird geändert.
Ja, wahrscheinlich kann sie das auch nicht alleine entscheiden. Aber es ist auch mal, ich finde es grundsätzlich sympathisch, dass man sich dem Problem bewusst ist. Und ich glaube, also klar, ich würde mich auch mega freuen als Münchner, aber, oder als Bayern-Fan, aber ich weiss es nicht so recht, ob das nicht auch dort langsam so ein bisschen die Freude abnimmt von Saison zu Saison. Keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen. Schwierig für mich. Gut, wie auch immer, dann starten wir doch in die Sendung und zwar mit einem Thema, das sich gewaschen hat, aber nicht, bevor wir nicht zuerst unseren Jingle hören. Wir basteln uns mal wieder eine Top 3, du und ich. Und der Adi hat uns extra auch noch so ein paar Tondokumente zukommen lassen, wo wir dann werden reinschnipseln werden. Und zwar reden wir mit der Top 3 das mal über Trainer. Es gibt Trainer, die sind da für Abstieg, beziehungsweise für Nicht-Abstieg in der Regel eher. Es gibt Trainer, die sehr lang oder weniger lang oder wie auch immer bei Vereinen sind. Und wir schauen heute Trainer an, oder besprechen Trainer, die wie unweigerlich mit einem Verein verbunden sind. Einmal in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung oder zumindest in der subjektiven Wahrnehmung von dir und mir und dem Adi. Und das sind so, ja, das kann verschiedene Gründe haben, wieso dass man einen Trainer mit einem Team so in Verbindung bringt. Das kann sein, weil er vielleicht ganz lange dort war. Das kann sein, weil er unglaublichen Erfolg hatte in dieser Zeit. Das kann sein, weil das einfach aus irgendeinem Grund so super passt hat oder alle drei Sachen zusammen. Ich bin sehr gespannt, welche Top 3 dass du zusammengefunden hast und hoffe natürlich wie immer, dass du keinen von meinen genommen hast. Das Gambling findet ja jedes Mal ein bisschen statt da unten. Hau mal deine Nummer, dein Nummer 3 raus.
Ja, wir sind ja ein Schweizer Podcast, der über den Schweizer Fußball berichtet oder redet. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich
schon mal einen schlechten Start für mich.
Nehme ich mal einen Schweizer Trainer. Und er ist so, von mir aus gesehen, das personifizierte Gesicht vom FC Schalke von den letzten paar Jahren. Nein, natürlich nicht, kleiner Scherz. Er ist für mich der personifizierte Trainer vom FC Basel, der erfolgreich wurde ist in den 90er, Ende 90er Jahre, Anfang 2000. Der gehört für mich einfach in den Top 3 und es ist für mich, er ist der FC Basel gewesen, der Christian Gross. Und ich habe ihn einfach wirklich nur noch mit dem FCB in Verbindung, logisch auch mit dem wunderschönen Video, das er da aufgenommen hat in der Kabine mit dem Hakan Yakin und so weiter. Also das ist auch so, kommt gerade mir in den Sinn. Also wenn man so ein bisschen auch noch auf das schaut, der sieht ein bisschen ähnlich aus wie der Majstorovic. Die Sendung von letzter Woche gehört haben, wissen, auf was ich anspiele. Und ja, also eben, ich meine, er war 10 Jahre im FCB, hat im Schnitt fast 2 Punkte geholt pro Spiel. 4-mal Meister, 4-mal Göpsieger. Geile Champions League-Übungen. Und ja, man vergisst damit ein bisschen, dass er doch auch noch bei anderen Teams Trainer war. Unter anderem BGC, beim VfB Stuttgart. Dann hat er das Abenteuer gewagt, auf Saudi-Arabien zu gehen, zu Al-Ali. Und, ja, und
Ägypten Schluss, auch noch, glaube ich. Ja.
Genau. Und am Schluss noch das Missverständnis mit dem FC Schalke. Aber da mache ich mir keinen Vorwurf, weil dort ist, glaube ich, alles drunter und drüber gegangen. Und er ist einfach noch ja, das Pünktchen auf mich gewesen. Man hat es gehört, dass er irgendwie einen Namen verwechselt hat.
Ja, es hat sicher nicht gebraucht. Ich habe ihn auch drauf und ich habe gedacht, ich sei sicher der Einzige, der ihn drauf hat, weil er halt nicht nur bei Basel erfolgreich war, sondern vorher bei GC auch schon 2-mal Meister geworden ist. Aber für mich auch, er hat, das ist ja fußballerisch die Zeit von seinem Leben gewesen, wo er dort geholt worden ist vom René Zejegi, ist ja Basel durchaus auch noch mit Abstiegssorgen behaftet gewesen und schlussendlich dann unter Gigi Öri die riesen Erfolge, 4-mal Meister, 4-mal Cupsieger. Eben genau, Champions League, 16-Viertelfinale und so weiter und so fort. Wahnsinnig. Und ja, man sagt ihm ja auch nachher, er ist der Zürcher, der zum Basler geworden ist.
Ja, ich wollte noch erwähnen, ja, dass man ihn sehr wahrscheinlich auch ins Herz geschlossen hat, obwohl er ein Zürcher ist.
Ja. Ja, sehr gut. Also das heisst nicht so gut für mich, weil ich jetzt einen weniger habe auf der Liste, aber ich kann ja improvisieren. Ich nehme jetzt einen, der ganz klar auf die Liste gehört. Und zwar ganz einfach aus dem Fakt, weil er verdammt lang beim gleichen Verein war. Der Giroud von Auxerre. Er ist mit 23, 1961, ist er zu dem Verein gekommen als Trainer, wo die Mannschaft nie nicht war und ist dort geblieben bis ins Jahr 2004, beziehungsweise Saison 4-5, können selber mal ausrechnen, hat es dann auch wirklich absolut überraschend 1996 geschafft, sogar Meister zu werden und ist so, was ich gefunden habe, der längste Trainer in Europa, was geht und das natürlich für alle Zeit mit dem Verein so verbunden. Absolut.
Definitiv. Und auch am Anfang, als wir den Champions League verfolgt haben, das war immer ein grosses Thema. Das ist auch immer wieder genannt worden in Sendungen. Das ist einfach so einer, der hey, Konstanz gibt. Es noch die einen oder die anderen, die auch noch so ein bisschen konstant waren in dieser Zeit. Aber ja, für mich habe ich das Gefühl gehabt, er ist heute zu früh. Also ich habe das wie nicht mitbekommen. Die ersten paar, ich weiß auch nicht, 10, 15 Jahre gar nicht mitbekommen. Aber nachher ist es natürlich immer wieder ein Thema gewesen. Und ja, man hat schon gewusst, dass irgendwo in Frankreich bei einem Verein ein Trainer ist, der schon sehr lange dort ist. Dann ist logischerweise immer der Guy Roux zur Sprache.
Genau, er hat ja nachher noch ein paar wenige Spiele bei Lens gemacht, aber das ist eigentlich, also ja eben, das wird man wahrscheinlich in seiner Legacy nicht mehr gross erwähnen, sondern er ist der Mr. Auxerre. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, was Adi uns da geschickt hat für den Tonschnipsel. Auch er hat sich die gleiche Aufgabe oder die gleiche Frage gestellt. Wer ist sein Trainer Nummer 3, der unweigerlich mit einem Club verbunden ist?
Meine Nummer 3 ist in Deutschland daheim. Er trainiert den Club in seinem Geburtsort. Das ist nämlich Heidenheim an der Brenz. Er hat als Spieler, würde ich jetzt behaupten, nicht die allergrößte Karriere gemacht, obwohl er auch bei Alemannia Aachen war, bei Waldorf Mannheim. Und hat sie dann beendet beim Heidenheimer SB, beim Sportbund, wo dann 2007 abgespaltet worden ist und dann ist der erste FC Heidenheim daraus geworden. Seitdem coacht Frank Schmidt das Team. Wo er es übernommen hat, da ist mir in der Oberliga Baden-Württemberg gewesen, ist dann in der Regionalliga Süd. Das sind alles vier, das ist die vierte Liga. Dann ist man über mehrere Saisons in der dritten Liga gewesen. Und jetzt seit 2014 ist man in der zweiten Liga daheim. Er hat eindrückliche 537 Spiele gemacht, also als Trainer. Und ja, er hat natürlich jetzt maßgeblich natürlich zu dem Aufstieg bis in die zweite Liga beigetragen. Aktuell ist Heidenheim als Verfolger von der Spitzengruppe auf Platz 6, also immer noch sehr, sehr gut im Rennen, vielleicht sogar noch eine Stufe aufzukumpen.
Sehr schön. Danke für Moladi an dieser Stelle. Ein Name, den ich nicht auf dem Zettel hatte, aber auch das grosse AHA-Logo, das ich dann gehört habe von dir. Du noch etwas dazu zu sagen, Fabio?
Nein, hat glaube ich alles gesagt.
Ja, hat sich ein bisschen ausgeholt, wie man nicht gehört hat. Das ist gut, dann machen wir es vielleicht ein bisschen knapper. Mal schauen, wer ist dein 2? Wenn du mir wieder einen wegnimmst, dann wird es eine kurze Sendung.
nein, ich habe es nicht vor. Ich habe aber gedacht, dass der auch bei euch sicher irgendwo müsste drauf sein, weil ja, also ich glaube, wenn man von erfolgreichen Trainern redet, die lange bei einem Verein sind, oder wird halt immer noch mit dem in Verbindung gebracht, dann muss man den Namen Alex Ferguson bringen. Der Mr. Manchester United. Und ich meine, der ist auch von 1986 bis 2013 Trainer gewesen bei Manchester United. Er hat 1500 Spiele als Trainer gemacht. 13 Mal Meister, irgendwelche 20 Cup-Siege, also die verschiedenen Cup, was es geht in England. Champions League gewonnen 1999 und 2008. Also ich meine, fast 10 Jahre später das Gleiche nochmal geschafft. Ja, noch interessant, ich bin noch schauen, weil ich habe ihn immer mit Manchester United in Verbindung gewusst, er ist Schott, aber dass er vorher noch in Schottland geschafft hat, das ist bei mir wie untergegangen. Er war doch noch Trainer gewesen bei St. Mirren und bei Aberdeen. Und, das hat mich am meisten überrascht, er war sogar 1985 ein Jahr schottischer Nationaltrainer gewesen, bevor er noch zu Manchester United gewechselt ist. Ja, er gilt halt als Motivator und Psychologe, aber auch natürlich als ein beinharter Trainer. Also man hat alle die Storys gehört. Ich weiß nicht, sogar irgendeiner Schuhe geworfen hat oder was. Also ja, mit ihm hat man sich sicherlich nicht anlegen als Spieler. Und ja, so ein bisschen eine richtige Aura in der Kabine. Und hat er, glaube ich, nicht verloren. Auch in den 20 Jahren, wo er fast 20 Jahre in Manchester war. Und ist heute noch ja immer wieder das Thema, habe ich das Gefühl. Jedes Mal, wenn irgendwo wo es bei Manchester United nicht so läuft, und das macht es momentan häufig, dann kommt irgendwo, ja, und dem Ferguson ist alles besser gewesen. Komm, hol ihn doch wieder. Und
ja, aber das ist ja genau das, was wir meinen, oder? Er wird mit dem Verein die ganze personifiziert. Und das, also er ist der personifizierte Verein, so muss ich sagen. Und das ist halt für die Fans so, und das ist aber auch für uns Außenstehende irgendwie so. Und man will es bei solchen Trainern irgendwie auch nicht wahrhaben, dass das einfach mal vorbei ist. Und das, glaube ich, auch gut ist, wenn es mal vorbei ist. Weil man halt so ein bisschen den alten Zeiten nachher trauert. Und das ist wie so eine gewisse Ordnung im Leben. Der Trainer gehört dort hin.
Und krass natürlich, was das für Fußstapfen sind dann für einen Nachfolger. Und bis jetzt, kann man es glaube ich so sagen, bis jetzt ist jeder gescheitert bei Manchester United. Mal schauen, ob es der Ralf Rangnick besser macht.
Genau. Dann würde ich sagen, geben wir doch jetzt Adi wieder das Mikrofon in die Hand. Das soll er uns seine Nummer 2 sagen. Und ich glaube, die führt uns da wieder auf Deutschland. Mal schauen.
Meine Nummer 2 kommt wieder aus Deutschland. Ein bisschen mehr aus dem Norden. Zumindest der Club, wo er trainiert hat. Ich rede von Thomas Schaaf. Eigentlich in Mannheim geboren. Er ist als Junior schon, hat er bei Werder Bremen gespielt, nachher bei den Werder Bremen Amateure, bis er nachher 280 Spiele selber für Werder Bremen gespielt hat. Nachher ist er Trainer geworden, so zuerst in der Jugend von Werder Bremen, nachher die Werder Bremen Amateure, bis er nachher Werder Bremen selber das A-Team übernommen hat. Und das sind unheimliche 644 Spiele, wo er für Werder Bremen an der Seitenlinie gestanden ist. Und ja, wenn man weiss, wo jetzt Werder Bremen steht in der zweiten Bundesliga, das hat es unter ihm so nicht gegeben. Seine schlechteste Platzierung war im Tabellenplatz 13, Entschuldigung. Und das ist einfach ein bisschen düsteres Mittelfeld oder tieferes Mittelfeld, aber sicher nie abgestiegen. Und ja, Thomas Schaaf, was soll man noch zu ihm sagen? Ich glaube, alle kennen ihn. Zuletzt war er noch technischer Leiter bei Werder Bremen, bis er das rühmliche Spiel hat dürfen leiten als Interimscoach, wo nachher entschieden hat, dass Werder Bremen absteigt in die zweite Bundesliga, wo sie 4-2 gegen Mönchengladbach verloren haben. Was er heute macht, er ist vereinslos. Ich glaube, langsam geniesst er ein bisschen sein Leben. Nach so vielen Jahren ein Verein, wo man nachher aus meiner Sicht nicht so dankbar ist, ihm noch das reinzudrücken, dass er der Abstiegstrainer ist. Ja, meine Nummer 2.
Jawohl, Thomas Schaaf, natürlich. Wer könnte nicht? Und das Lustige ist, dass Adi seine Nummer 2 gerade komplett koaliert mit meiner Nummer 2. Und zwar gleiche ist er Verein, der gleiche Verein, richtig? Florian Kohfeldt? Nein, natürlich nicht. Florian Kohfeldt hätte mir eigentlich das Gleiche nochmal aufbauen wollen, hat dann nicht funktioniert. Aber darum hat man so lange an ihm festgehabt. Was ich bringen wollte, ist der Otto Rehhagel, wo für mich... König Otto, der für mich einfach zu Werder Bremen gehört, das ist jetzt sehr subjektiv, weil er ja noch an vielen anderen Orten Trainer war und auch zum Teil sehr erfolgreich war. Er war aber bei Werder 14 Jahre lang, ist dreimal Meister und einst Pokalsieger geworden. Und auch das ist etwas, was der Adi vorher gesagt hat, wo man sich schwer vorstellen kann, heute Werder Bremen so erfolgreiche Zeiten. Back then. Er ist ja nachher zu Bayern gegangen, was nicht funktioniert hat. Was wir aber alle wissen, uns alle erinnern, ist, dass er mit einem unglaublich furchtbaren Fußballstil nachher Europameister geworden ist mit Griechenland und sich dann dort für immer verewigt hat. Auch er hat, wie der Christian Gross am Schluss nochmal so Sünder gestern noch schnell gefühlt, indem er sich für ein, zwei Spiele noch bei der Hertha noch unterschrieben hat, zum dort gegen den Abstieg zu coachen, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das vergisst man gerne mal schnell, wenn man ihn huldigt, und das soll auch so sein. Aber Otto Rehhagel, ein Trainer Fuchs auf jeden Fall und hat aber halt, ja, was soll ich sagen, bis er dann zu Griechenland gekommen ist, hat man dann auch das Gefühl gehabt, ja gut, der passt nie mehr, dass so einer funktioniert nur bei Werder und eigentlich umso schöner, dass es der wie noch an einem zweiten Mal auch noch geschafft hat. Für mich bleibt er aber der Werderaner.
Ich habe da irgendwie mit Kaiserslautern immer in Verbindung. Irgendwas wäre, ich glaube, er ist nicht so lange bei Kaiserslautern gewesen, oder? Aber Meister wurde mit dem Rapini und dem Sforza.
Ja, das ist wahr. Ja, ja, natürlich, ja.
Und ich habe mir...
Aber, ja, das ist natürlich... aber das ist schön, das ist ja eben genauso, das ist dann auch relativ subjektiv, oder? Also er ist, wie soll ich sagen, eben, du hast ihn jetzt dort in Erinnerung, weil du nicht dann irgendwie, wenn du an ihn denkst, siehst du ihn in dem roten Trainer, seine Fehlauswechslung und solche Geschichten. Und ich
ja, sehe ihn genau, früher. Das sehe ich, genau, das ist mir auch in den Sinn gekommen, weil ich vorher den Namen gehört habe. Ja, die Fehlauswechslung kommt halt immer gerade wieder in den Sinn. Aber ja, grosse Trainerlegende, definitiv.
Ja, und dann kommen wir zum Nummer 1. Die Krone, der König auf dem Platz ist bei dir. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich überlasse dir, wohl wissentlich, dass das wahrscheinlich ein Fehler ist, jetzt ein Vorrang. Du darfst mal sagen, wer das du hast und ich muss nachher in die Röhre schauen, wenn du meinen Trainer Nummer 1 drauf hast. Aber es würde mich doch ein bisschen überraschen.
Hey, es ist für mich ganz, ganz klar gewesen, als ich die Aufgabe bekommen habe, dass die Person aufs Eis gehört. Und ich weiss nicht, ob der Verein zum Trainer passt oder der Trainer zum Verein oder es einfach beides mega gut passt. Und er ist, so wie ich nachgeschaut habe, wirklich nur für einen Verein Trainer tätig gewesen. Und zwar U19 Co-Trainer und dann auch Cheftrainer. Und er ist es immer noch. Und seine Pressekonferenzen sind einfach immer legendär. Er sagt, was ihm auf dem Herzen liegt. Und ich glaube, darum passt auch so gut zum SC Freiburg. Logischerweise, mein Nummer 1 ist Christian Streich. Er ist der SC Freiburg.
Absolut.
Und, aber wie gesagt, seit dem 2000 und seit 1995 ist er im Verein bei Freiburg. Und seit, ja, schon ewig hat man das Gefühl, der Trainer von der ersten Mannschaft ist er dann auch zuerst mal noch Co-Trainer gewesen und hat doch eine Saison sind sie abgestiegen, aber sie haben auf ihn gesetzt und sind dann gerade wieder aufgestiegen. 300 Spiele, davon hat er 100 gewonnen und das mit Freiburg in der Bundesliga, also jedes dritte gewonnen. Und ja, er ist halt einfach, oder? Also,
eine Legende, völlig.
Und ich weiß nicht, ob ich dir jetzt noch wieder vorgreifen, aber ich habe es noch spannend gefunden, weil eigentlich, wenn er nicht wäre, wäre eigentlich eine zweite Person, die ich absolut einfach nur mit dem SC Freiburg in Verbindung bringe. Das ist der Trainer, der vorher bei Freiburg war.
Volker Finke, ja. Aber das ist ja so lustig. Das ist so lustig, dass, eben, wir hatten das bei Bremen vorher gehabt und jetzt haben wir es bei Freiburg. Das sind einfach Mannschaften oder Teams, wo also Bremen bis vor kurzem und Freiburg immer noch, die sehr lange an ihren Trainer festhalten, die dann auch ihre ganze Strategie auf den Trainer ausrichten. Vielleicht entsteht in St. Gallen gerade auch so etwas in die Richtung. Ja, das finde ich recht spannend. Und eben, du hast vorher auch gesagt, eben, du hast unbedingt noch einen Schweizer Welle. Sind wir jetzt, wie gesagt, die zwei Namen, also Christian Gross oder Peter Zeitler, wäre jetzt so die einzige, wo ich wirklich noch so eine Konstanz gesehen habe. Aber ja, Freiburg und die beiden Männer, nein, du hast mir nie mehr weggenommen.
Streich ist ja fast ein Schweizer, oder? Ist ja mega nah. Also könnte man...
Ja, richtig. Können wir noch so statistisch dort reinnehmen, das ist gut. Jetzt bin ich gespannt, wer das der Adi hat. Und ich glaube, dort wird es noch ein bisschen international. Ich nehme an, wenn wir den Adi können, gehen dann mal auf die Insel.
Meine Nummer 1 ist ein Monsieur, der in Strasbourg geboren ist. Und es ist nicht der Gilbert Gress, wie ihr vielleicht meint. Nein, es ist der Arsène Wenger. Und ja, man muss sagen, für mich hat Arsène Wenger eigentlich nur bei Arsenal existiert gehabt. Er hat zwar vorher auch schon bei Monaco trainiert gehabt, unter anderem, oder bei Gann auch. Aber ich habe ihn nur als Arsenal-Coach dürfen wahrnehmen. Und in dieser Zeit hat er 1224 Spiele gemacht mit einem eindrücklichen Punkteschnitt von 1,95 Punkten. Das ist wirklich sehr eindrücklich. Und vielleicht zum ein bisschen verdeutlichen, wie lang das seine Amtszeit war, habe ich das erste und das letzte Spiel von ihm rausgesucht. Das erste Spiel war gegen Blackburn. Das war Das war nämlich im 96, 12.10.96. Da sind noch Spieler wie ein David Seaman, ein Ian Wright, der zwei Goal geschossen hat, Patrick Vieira, Martin Kuhn, Tony Adams sind dort noch auf dem Platz gestanden. Im Gegensatz zu seinem letzten Spiel am 13.05.18, wo er 1-0 gewonnen hat gegen Huddersfield. Dort sind Spieler wie Aubameyang, Lacazette, Granit Xhaka, Rob Holding, Bellerin, alle möglichen per Mertesacker noch auf der Bank gewesen. Da sind riesige Welten dazwischen und man muss immer noch sehen, zwischen ihnen hat es noch eine Zeit gegeben mit einem Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Marc Overmars, allen möglichen. Er ist auch sehr erfolgreich gewesen, wir haben es ja vorher am Notenschnitt gehört, er hat ein paar Mal die Premier League gewonnen und 2003, 2004 ein Wunder geschafft gehabt, eine unbesiegte Saison zu spielen, was es, glaube ich, nicht wirklich oft gegeben hat. Da habe ich jetzt nicht so gut recherchiert. Und ja, also er ist für mich einfach immer eine Autoritätsperson gewesen, wenn man ihn gesehen hat, wenn er an der Seitenlinie gestanden ist. Die Spieler sind auch für ihn gegangen, auch wenn es am Schluss dann nicht mehr ganz so erfolgreich war. Aber für mich einfach etwas, wo mir für immer in Erinnerung bleibt und von dem her klar meine Nummer 1. Oli hat noch eine Aufgabe gegeben, was er heute macht. Heute ist es gerade nicht so sympathisch, finde ich. Er arbeitet bei dem wohltätigen oder steuerbefreiten Verein FIFA, wo er irgendwie Direktor für die Entwicklung ist. Ja, jeder hat seine Fehler und vielleicht will er noch rasch ein bisschen abcashen, aber das ist eine böse Unterstellung. Mir bleibt er als Trainer von Arsenal in Erinnerung.
Ja, gute Wahl, Adi. Gute Wahl. Er hätte gefehlt, wenn er da nicht gekommen wäre. Daher. Aber auch den hat man damit nicht weggenommen. Und jetzt kommt die grosse Überraschung. Mein Nummer 1. Du hast vorhin Christian Streich gesagt, der einfach als Person zu dem Verein passt, wo das Gesicht von dem Verein ist. Und für mich gibt es, seit ich Fußball schaue, nur eine Person, die das noch mehr gemacht hat. Und das ist der Werner Lorand von 1860 München. Das ist so, der Typ, ja, für mich, ich warte immer noch drauf, wenn ich irgendwo 60 sehe oder so, dass der mit seinem Trainerli an der Seite rumen anspringt. Er hat ja den Verein 1992 in der dritten Liga, also in der Bayernliga ist das dort gewesen, übernommen und mit dem legendären Präsident, mit dem Karl-Heinz Wildmoser, der leider nicht mehr lebt, übernommen und hat dann von Anfang an geheißen, ja, wir haben höhere Ziele, wir wollen da wieder zurück an die Spitze. 60 hat ja, also ganz, ganz, ganz weit zurückgehend, sehr eine erfolgreiche Geschichte gehabt. Ist meines Wissens auch Gründungsmitglied von der Bundesliga und dann, wie gesagt, abgeserbelt. Und sie haben dann das gesagt, wir bauen das wieder aufbauen, das Ganze. Und haben das geschafft, sind direkt durchgelaufen bis in die erste Liga. Nachher europäisch gespielt, im Jahr 99-2000 sogar als vierte noch Champions League Quali dürfen spielen. Das ist Wahnsinn. Aber er ist vor allem geblieben, weil er so ein Kauz ist. Und neben dem Wildmoser, der noch Wiesenwirt war und mit seinem Zwirbelbart, genau so stellt man sich so einen Münchner vor. Und dann eben der Lorand, das ist so ein kongeniales Team gewesen. Die zwei, die kein Blatt zuerst reingepasst hat. Und er hat halt Sprüche gebracht, toxisch männlich, aber Schenkelklopfer ohne Ende. Und halt eben so seine Sprüche. Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht. Und das ist so klassisch für ihn. Er ist ja so beinhart. Und das hat auch in die Zeit ihnen noch recht gut gepasst. So ein bisschen die 90er-Jahre Fußball-Bundesliga. Und man hätte sich eigentlich nicht können vorstellen, dass der irgendein 60 verlässt. Aber mit dem Stadionneubau, wo der Wildmoser damals mit den Bayern zusammen vorantrieben hat, hat man einfach andere Ansprüche plötzlich gehabt. Und das hat dann leider zum Zerwürfnis geführt und zur Entlassung von Werner Lorand. Er wohnt heute, wenn es mir recht ist, im Chiemsee irgendwo, oder zumindest, da bin ich nicht ganz sicher, aber um München herum irgendwo in der Nähe von einem Zeltplatz. Also er hat dort schon ein eigenes Haus, aber auch noch hat einmal so eine Falschmeldung gegeben, auch bei dem Bild oder so, dass er jetzt im Wohnwagen wohnt und so. Das stimmt nicht, aber er sagt halt, für mich ist das Größte, wenn ich am Abend kann in dieser Zeltplatzbeiz oder am Nachmittag sitzen, mir die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und mein Bier trinken. Und so sieht man ihn ja auch. Er hat noch zwei, drei kleinere Engagements gehabt nachher, aber wie gesagt, das ist nicht nennenswert, sondern er wird, glaube ich, für viele, viele Leute, die ihn kennen, der Mr. 1860 München sein und bleiben.
Oder? Sein Übername ist Werner Beinhardt gewesen, oder?
Ja, absolut. Und das passt. Ja, also wenn ihr ihn nicht kennt, dann schaut mal auf YouTube ein paar Bilder an von ihm. Ist, ja, also ich glaube, der ist nicht verrückt machen als Spieler. Da bist du gern gesäckelt. Beziehungsweise es war Überlebensinstinkt gewesen, dass du dort gesäckelt bist.
Und die Frisur hat, glaube ich, von Anfang an bis am Ende immer schon die gleiche gewesen, oder?
Ja, ich glaube, die ist auch jetzt noch mehr oder weniger die gleiche. Ich glaube, der wird auch seine Haare nie verlieren. Ich glaube, der ist auch abgehärtet in jeglichen Bereichen und so. Ah, ja, sehr, sehr legendär und wie gesagt, zu dem Münchner Verein sehr gut Pass gehabt.
Ja,
ja, cool. Da sind wir durch. Haben wir wieder eine schöne Top 3 zusammen von Trainern, die unweigerlich zu ihrem Verein gehören. Wenn auch du jetzt, wenn du gesagt hast, ja was, aber wir können jetzt nicht den oder den vergessen, dann schreibt es uns. Wir sind sehr gespannt auf Instagram oder per Mail oder wo auch immer, dass ihr uns noch schickt, unsere Brieftuben oder eine Flasche Post oder irgendetwas. Wir freuen uns und gehen jetzt richtig Liga. Und dort ist so richtig abgegangen das Wochenende. Ich freue mich sehr, die mit dir zu besprechen. Los geht's.
Ja, die Runde 20 ist auf dem Programm gestanden und das passt auch gut, weil es hat 20 Goal gegeben in dieser Runde, also 4 pro Spiel. Das ist ein sehr guter Wert und das heisst, wir müssen auch viel aufarbeiten, wir müssen auch viel erzählen, weil es ist mega etwas los gewesen.
Ich muss auch einen Schluck nehmen, ich glaube, das gibt eine trockene Stimme da.
Aber, so viel Goal. Oli, ich kann dich beruhigen, wir fangen ganz, ganz gemächlich an mit dem Derby Samstag und es hat eigentlich wirklich eben, es hat ein bisschen gemütlich angefangen am Lac Le Mans beim Spiel Lausanne gegen Servette gegen Lausanne.
Servette gegen Lausanne, ja, genau.
1-0. Das verspricht jetzt noch nicht so wahnsinnig Spannung und hat auch nicht viel Goal gegeben. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, also Servette habe ich klar besser gesehen. Von der Chance her und vor allem halt einfach auch, ja, sie haben wieder das gemacht, was sie können. Wirklich ein geiles Spielkombinationen, wo Lausanne sehr überfordert hat. Und das ist aber auch das, was man erwartet hat.
Genau, man muss auch sagen, Lausanne mit einem neuen Trainer und unter der Woche Vuranović entlassen. Der neue hat einen wunderschönen Namen, er heisst Casanova. Und Glück gebracht hat es jetzt noch nicht wahnsinnig viel. Seine erste Amtshandlung war, ich degradiere mal den Captain, den Kukuruzovic, hat mitgespielt. Und ich mache defensiven Fußball pur, was man ja im Abstiegskampf eigentlich als erstes wirklich auch so macht. Fünferkette. Und so hat es für mich auch ausgesehen auf dem Platz. Man hat wirklich versucht, die Null zu haben. Man hat versucht, Servette nicht zu spielen. Und es hat ja dann wirklich so eine Flanke gebraucht, um die Abwehr noch ein bisschen auszuhebeln. Und das hat eigentlich schon gelangt. Also das ist für mich so eine erste Halbzeit. Haben wir nicht wahnsinnig viel aufgeschrieben, außer dass
ja,
es eine Flanke war und ein schöner
Kopf. Genau, ja. Einfach schnell und genau gespielt vom Kodle auf Sasso und der hat es dir auch schön versenkt. Ja, man muss nicht machen, auch wenn es ein Derby ist. Und in der zweiten ist auch nicht so extrem viel gelaufen. Es hat dann noch einen Hans-Elfmeter gegeben, der aber dann nicht zu einem Elfmeter dann geführt hat, schlussendlich, weil vorher eine Offside-Stellung vorausgegangen ist. Aber sonst, ja, wie gesagt, auch dort, also es ist nicht so, dass Servette jetzt mega 100 Chancen gehabt hätte oder so, auf keinen Fall. Aber eben, das hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass Lausanne sehr hinten reingestanden ist. Ja, das ist sicher nicht ein Spiel, das lange in Erinnerung wird bleiben.
Ja, man würde sich eben von Servette, wir haben es angesprochen, spielerisch sind die so gut, man würde sich ein bisschen mehr wünschen, aber gegen eine Mannschaft, die wirklich so defensiv steht, wo wirklich nur aufs Goal verhindern aus ist, wird es dann auch für Servette schwer. Und ja, es hat sich aber auch keiner wirklich jetzt so rausgezogen, hey, ich nehme jetzt mal das Zepter in die Hand und versuche da mal etwas zu reissen. Habe ich wirklich nicht so gesehen. Die zweite Halbzeit ist dann einfach so ein bisschen dahin plätschert.
Ja, Casanova finde ich jetzt am Schluss ein bisschen sehr schön geredet, aber es ist natürlich sein Job jetzt als neuer Trainer. Einerseits muss er seine eigene Haut irgendwie gut verkaufen und auf der anderen Seite geht es wahrscheinlich auch darum, so seinen Spielern ein bisschen zu zeigen, hey, schau, das ist schon, wir haben verloren, aber wir sind auf einem guten Weg. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Gut, wie gesagt, wenn es den Elfmeter am Schluss gibt, dann ist es unentschieden und dann haben sie nach langem, langem mal wieder einen Punkt. Hat es aber nicht gegeben. Wir haben ja noch Prediction gemacht. Das heisst, wir haben noch miteinander besprochen, was wir denken, was das Spiel wird, wie das Spiel wird ausgehen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du es auch aufgeschrieben hast. Ich habe, nein, der Adi hat gesagt, Servet wird 2-0 gewinnen. Und du hast gesagt, sie werden 3-0 gewinnen. Ich habe gesagt, 3-1. Wurde es 1-0? Also wir haben auch alle den richtigen Sieger getippt.
Ist jetzt vielleicht nicht gerade so schwer gewesen in dem Spiel, aber...
Ja, das war es.
Ja, aber eben dann, nach einem gemütlichen Start, hat es dann am Abend richtig gegräbelt. Also ich meine, zuerst hat es noch im Stadion mal richtig gegräbelt. Das ist jetzt über 5 Minuten gewartet, bis sie es anspielen konnte. Wir haben natürlich das Zürich-Derby, GC gegen den FCZ. Und es recht spannend gefunden. So,
ich habe dich jetzt nicht gehört. Sorry, Fabio. Jetzt habe ich dich gerade länger nicht gehört.
Hörst du mich wieder?
Jetzt höre ich dich wieder. Fahrst du nochmal an mit dem Zürich-Derby. Ist schon gut.
Ja, genau. Und am Abend ist es richtig wichtig weitergegangen. Also eben, gemütlicher Start und so. Und dann ist es richtig losgegangen am Abend. Das Fernsehspiel, Samstagabend, Flutlicht, Rakete, Rauch, Pyro, was auch immer. Ja, das Zürich-Derby, GC gegen den FCZ. Und ich habe es recht interessant gefunden. Ich habe das Gefühl, es waren 2 Spiele gewesen. Wie hast du das empfunden?
Ja, voll. Ich habe zuerst einmal interessant gefunden, schon die Aufstellung, weil GC ohne Sene und Pusic jetzt müssen spielen. Pusic ist überhaupt der absolute Pechvogel. Der hat ja Corona gehabt, glaube 2-mal, noch irgendwie pfeifisches Drüsenfieber und so weiter kommt. Wie einfach nicht in die Gang. Sene hat sonst gefehlt. Und dafür haben sie Momo gebracht, wo das erste Mal neben Bonatini zum Einsatz kam. Und bei Zürich war Sissé zurück vom Afrika Cup. Und ja, der hat sich dann gut eingeführt. Aber ja, du auf deine Frage zurück. Ja, die erste Halbzeit habe ich klar für GC gesehen, die zweite nachher klar für die FCZ. Ich nehme an, du sprichst auf das an.
Genau, ja. Ich habe es gefunden, vor allem einen flotten Start von GC. Er hat nicht versteckt, keine Angst gehabt vor dem Leader. Und auch verdient in Führung gegangen, finde ich. Mit dem Schmitz im ersten Super League notabene. Aha.
Ja, es ist halt, gell, Zürich ist nie eine Mannschaft gewesen, die Saison, wo grossen Ballbesitz gesucht hat oder so, sondern sie warten einfach die Momente ab. Und das, ja, wenn die Momente nicht kommen, dann wirken sie natürlich klar unterlegen. Aber sie sind halt ein sehr schnell im Umschaltspiel, cleveres Umschaltspiel. Und das hat man ihnen aber wie einfach nicht so zugelassen dort am Anfang.
Ja, und was auch erstaunlich ist, sie kommen ab und zu mal in Kroaten zum Rückstand. Und das ist ihnen wie einfach egal. Und dann passiert irgendwie irgendwo irgendetwas. Das Mal war es in der Pause, nehme ich an. Man hat den Sissé gewechselt. Also, es hat nicht allein an dem gelegen, aber da ist 3 Minuten auf dem Platz gestanden und hat es gemacht. Boom! Und aus dem 0-1 ist es 1-1 geworden.
Ja, Boran Jasevic, der im Mittelfeld den Ball gewinnt auf den Dumbia und der mit dem Traumpass auf den Kopf vom Sissé. Der köpft dann auch noch mustergültig ein.
Ja, Selbstvertrauen hat er, definitiv.
Ja, ich glaube, jeder bei Zürich im Moment.
Und du hast den Traumpass angesprochen, der ist ja dann wenig später auch gekommen, zwar von einem GC-Spieler zurück, wobei ich bin nicht ganz sicher, ob es der Bock vom Kawabe war, oder weil ich finde auch, der Goalie bleibt verdammt lang stehen. Ich glaube, wenn er gerannt wäre, hätte er den Ball noch vor dem, ich weiß nicht, wer es genau war, wo dann der 2-1 geschossen hat, aber auf jeden Fall hat er den Ball verrutscht.
Ja, also ich glaube, der Fehler hat sogar noch ein bisschen früher angefangen, weil der Moreira hat den Ball zurückgespielt auf den Kagawa und der Kagawa ist aber von hinten bedrängt worden vom Dumbia. Und hat durch das dann nachher den katastrophalen Ball gespielt, oder beziehungsweise Ball verloren, glaube ich, gell? Und nachher der Tosin, der dann das Goal gemacht hat. Das ist jetzt richtig. Ja, genau. Ja, und dann nachher ist es ja klar gekippt. Also dann ist Zürich klar im Aufwand gewesen, klar die stärkere Mannschaft. Dann haben die dann sogar noch 1-3 geschossen nach einer Ecke. Wieder auf den Kopf vom Sissé, der verlängert auf Nyonto und der macht dann auch noch sein Goal an dem Abend. Und was brauchst du mir als Zürich-Fan, um selig in den Samstagabend rein zu starten?
Derby-Sieg, Tabellenführung. Hallo. Ich glaube, schön, das gibt es nicht, oder?
Ja, vor allem, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, wenn man nachher noch gesehen hat, dann am Sonntag, wie das Konkurrenz gespielt hat, beziehungsweise die eine ja schon. Am Samstag, zu denen kommen wir gerade, trotzdem noch schnell unsere Tipps. Wurde ist es, wie gesagt, ein 1-3. Der Adi hat ein 1-2-Tipp, nicht schlecht. Du hast ein 1-1-Tipp und ich habe ein 0-2-Tipp. Also bei mir stehen wir dann noch Goal. Ich würde sagen, die Runde geht an mich.
Ja, und dann kann ich leben.
Das überrascht mich jetzt auch nicht, dass die Runde an mich geht.
Nehmen wir an, die nächste Partie hat niemand von uns richtig getippt.
Richtig.
Wir hätten nicht können rechnen, genau am Sonntag Mittag, dass die nach dem Mittag schon so aufeinander losgegangen sind. Ja, ich würde sagen, offensiv top, defensiv eher ein Flop. Aber eben, FCB Sion 3-3. Und ja, ein Spiel, wo ich auch das Gefühl gefunden habe, es hat interessante Wendungen drin gehabt.
Ja, voll. Also ich bin auch ein bisschen, ich weiss jetzt bei beiden Teams nicht so recht, wobei kommen wir nachher noch zu der Einschätzung der Teams grundsätzlich. Aber zuerst einmal Sion ja sehr schnell gestartet. Schneller, aber geordneter Spielaufbau im Mittelfeld und dann ein wunderbarer Pass vom Gürgic, der ja sowieso im Moment der heißeste Scheiß in der Superliga ist, was der im Moment eins zaubert, auf die Itadinga. Und der verschießt zwar, aber im Nachschuss, den per Fallrückzieher, hält er den Kleid gleich noch rein. Pure Spielfreude. Wo ist das hergekommen in Sion? Also Sion ist doch wirklich das... wir haben doch anfangs, oder die erste Hälfte von dieser Meisterschaft, haben wir etliche Spiele gesehen, wo die irgendwo gefühlt irgendwie über den Platz reingeschlürft sind und jetzt plötzlich so eine Spielfreude und eben auch geiles Aufbauspiel, das zu dem Goal geführt hat, schon im Mittelfeld.
Ja, sie haben natürlich schon den einen oder den anderen Transfer gemacht von Namen, die auch Fußball spielen können. Und ja, langsam habe ich das Gefühl, merkt man auch beim FC Sion, dass sich etwas entwickelt. Und wenn man nur schon die Bank angeschaut hat vor dem Spiel, ich meine, da hockt der Zuffi auf der Bank, Varo hockt auf der Bank und so weiter und so weiter. Also alles klingend. Tossetti hockt auf der Bank. Klingende Namen. Und ja, das, was auf dem Platz steht, hat eben auch Qualität. Und die Itadinga macht das natürlich. Zuerst macht es relativ schlecht, dafür macht es nachher umso besser. In einem Fallrückzieher. Aber der Lindner wäre da gewesen. Also auch wieder, oder? Der Goalie ist eigentlich da, hat die Sache. Und der Abpraller macht er dann einfach sensationell.
Aber ja, Lindner ist halt auf der Linie, ist er natürlich sackstark. Und jemand anderer, der bei Basel im Moment auch sackstark ist, und ich sage das ungern, aber das ist Mahles, der mit 2 Assists, und der erste hat ja dann gerade zum 1-1 geführt, wo er auf einen Stocker ableitet, an der Strafraumgrenze, und der zirkelt dann den Ball ins rechte untere Eck.
Ja. Definitiv, ja. Und ich meine, sie haben dann durch den Dings ein bisschen mitgenommen, haben versucht, den Schwung mitzunehmen, ja. Und dort ein Doi, kurz dran, aber nochmals 2-1
schon. 2-1, wieder Vorbereiter Mahles. Doi dann nachher trifft hoch auf. Und ab dann war es eine relativ ausgeglichene Partie gewesen, obwohl Basel ja geführt hat, aber Sion eben auch nicht zurücksteckt. Und das ist für dich eben geil, dass du dann im Joggeli, ja, als Sion sagst, okay, scheiß drauf, wir haben das Vertrauen.
Ja, und Chancen haben sie gehabt. Also ich habe es ein paar Mal gedacht, hey, wenn du sie so nicht machst, verlierst du.
Genau.
Ja, am Schluss. Ja, dann kommen wir doch zu dem Mann, wo du vorher so schön in den Himmel hochgelobt hast, oder?
Ja, ich kann im Moment gar nicht genug hoch hochloben.
Genau, definitiv. Und ich glaube, sie sind froh im Wallis, dass sie den momentan haben. Sein Füßchen zaubern richtig gehend. Wobei beim Freistoß, wo er wunderschön schießt, immer auch die Position vom Goalie für mich nicht ganz so klar war. Es ist ja der Goalie-Ecke, wo er schießt. Lindner macht einen Schritt auf die andere Seite, kommt dann nicht mehr her. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ausgeschaut worden ist, wie man das beim Penalty schießen sagt, beim Penudeln schießen sagt, man schaut sich den Goalie. Hey, also,
ja, guter Punkt.
Habt ihr den, aber.
Ja, wie gesagt, im Gürgic klingt im Moment alles und wenn es nur ist, dass der Goalie am falschen Ort steht. Ja, und dann war Sion klar stärker gewesen. Dann hat Sion Basel vorgeführt, dass, über eine gewisse Zeit im Joggeli. Das ist, wie gesagt, das hat mich sehr überrascht, hätte ich nicht damit gerechnet. Bis dann Basel eben gleich wieder kaltblütig, kann 3-2 schiessen, ein Doi mit dem Pfosten und der Abpraller nimmt den Bilar, der kurz vorher eingewechselt worden ist, vom Smiljanic übrigens, nicht vom Rahmen. Rahmen ist ja auf der, hat nicht dürfen unten sein, weil er gegen Luzern eine rote Karte bekommen hat.
Und Bilar war noch mit der kanadischen Nation unterwegs gewesen, bis letzte Woche, also der hat ja letzte Woche nicht gespielt.
Und dann hat es aber wieder gewechselt und das war eben auch geil gewesen. Eben nachher plötzlich ist Basel am Drücken gewesen. Er hat noch Pfostenschuss und alles. Und in das rein kommt Sion den 11 Meter rüber.
Ja, ein bisschen unglücklich, wenn du
ja, voll.
20 Sekunden vorher reingewechselt wirst und dann so einen raushaust. Ja. Also ich glaube,
wo der Karlen im Strafraum. Jetzt an den Olympischen Spielen würde man sagen, klassisch eingefädelt im Slalom. Hat dann zum 11 Meter geführt und im Gürgic, selbstverständlich trifft er auch den zum 3-3. Ja, haben wir beide nicht so, oder haben wir alle drei nicht so erwartet? Da die das 2-0 gesehen, du hast es 2-1 gesehen, also 1-3. Ja, ich habe sogar einen Sion-Sieg gesagt, ja, nicht schlecht, recht mutig.
Ich finde, dass es nicht falsch aufgeschrieben
ist. Nein, ich glaube, es kommt mir so bekannt vor. Ja, aber was machen wir jetzt mit Sion und Basel? Also Basel hat jetzt das Spiel gehabt, wo sie gegen Luzern 4-1 gewonnen haben, ein gross deutliches Resultat, das aber nicht 3-1, richtig, ja, wo aber nicht so deutlich war während dem Spiel. Sion jetzt das zweite Mal gewonnen.
Also sie haben nicht gewonnen.
Ah Mann, was nicht?
Nein, jetzt nicht. Gegen Basel nicht.
Sie ah ja, natürlich, klar. Aber letzte Woche haben sie gewonnen. Aber jetzt eine sensationelle Leistung gegen Basel, das meine
ich. Richtig. Also der Sieg gegen GC und jetzt der gefühlte Sieg gegen den FCB. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja, ey, aber also bin nicht sicher, ob man da sie ja in Abstiegskampf sehr wahrscheinlich, wenn sie so weiterspielen, dann haben sie definitiv nichts damit zu tun. Vielleicht können sie sich sogar eher nach vorne orientieren, weil Qualität, eben, in der Winterpause nochmal ein Schweizer Nationalspieler geholt mit dem Loris Benito und ja, macht man eigentlich einfach so nebenbei und ich bin gespannt, wie sich der FC Sion entwickelt. Ja. Weil Qualität haben sie definitiv im Kader. Jetzt, wenn sie das noch auf den Platz bringen, dann wird es schwer und eben, man hat es gesehen, also der FCB hat Mühe gehabt.
Ja, und in den letzten Jahren haben sie auch Qualität gehabt, aber es hat immer so ein bisschen gehemmt gewirkt, das Ganze. Und das ist jetzt nicht. Sie spielen extrem befreit. Also was dort in der Winterpause gegangen ist von Seite vom Trainerteam, muss einiges richtig gelaufen sein.
Ja, kein Trainerwechsel. Vielleicht Konstanz. Wir haben ja vorher bei unseren wunderguten Trainer Sachen geredet haben. Die sind ja lange bei gewissen Vereinen und darum auch erfolgreich gewesen. Vielleicht ist das ein gutes Omen.
Ja, ich glaube, so weit sind wir jetzt bei Sion
noch nicht. Nein, klar nicht.
Im Verhältnis, ja, richtig. Im Verhältnis zu sonst.
Genau. Ja, und dann ist es ja spektakeltechnisch echt gerade so weitergegangen. Wir nehmen zuerst das Spiel, wo ihre wie mir gebührt, wo richtig abgegangen ist. IB gegen St. Gallen. Und im Vergleich zum FCB Sion das gleiche Resultat, auch das 3-3, aber eigentlich ein komplett anderer Spielverlauf.
Ja, also eben, wo das die drei Goal, es war übrigens St. Gallen IB, aber das wissen wahrscheinlich alle, wo das die drei Goal hergekommen sind, wo IB geschossen hat, das weiss, glaube ich, nicht einmal IB selber im Nachhinein. Es ist einfach brutal, also es sind eine Maschine. Sie ziehen den Stiefel einfach durch und wenn du irgendwo, wenn irgendeiner von denen vor dem Goal auftaucht, dann macht er sie auch rein. Und das ja, ist
nicht
in dem
ganz,
Spiel
nicht ganz, passiert. Eben nicht ganz, oder? Weil wenn sie es wirklich, wirklich durchgezogen hätten, dann hätten sie es 5-0 führen.
Ja, das Lustige ist ja, sie haben ja wirklich aus drei Chancen drei Goal gemacht und ab dann, wo sie das erste Mal einen vergeben haben, hat das Spiel, das Momentum, das Glück, nennt es wie das Watch, angefangen zu kippen und dann ist St. Gallen plötzlich alles gelungen.
Genau, man muss vorher sagen, auch St. Gallen hat von Anfang an aber auch Chancen gehabt. Sie haben sie nicht gemacht.
Ja, voll.
Die hat sie gemacht. Ja, und eben, das erste Goal ist der erste Schuss, der aufs Goal ist und der Fasnacht macht es halt nach einem Magliza-Fehlpass. Ja, darf eigentlich so auch nicht passieren, aber das nützt IB dann einfach extrem gut aus. Und ich glaube, wie gesagt, beim zweiten ist es ein bisschen...
Ja, das ist rein physisch, oder? Was ein Sibacö und ein Monteiro im Strafraum innen möchten, wie sie sich physisch durchsetzen und durch das halt sich einen räumlichen Vorteil dort verschaffen. Das, klar, das ist aber gleichzeitig einfach auch krass effizient dann halt auch wieder.
Richtig, ja. Und der Monteiro blockt natürlich, oder? Also, das war vielleicht auch seine Szene dort. Eigentlich, darum ist das Goal überhaupt entstanden, weil er den Verteidiger einblockt. Und darum das,
genau,
Sibacö überhaupt zum Ball und kann er dann verwerten. Ja, aber es hat dann ja gar nicht aufgehört und der dritte Schuss ist auch wieder rein. Mit dem Kopf. Also, aber der ist dann für ihn wunderschön gewesen.
Das war ein perfekter Pass hinter der Abwehr gewesen. Und der Sibacö macht dann einfach alles das, was er noch muss machen und das mal jetzt pro Kopf. Ja, 3-0, dann ist Pause durch gewesen. Und, aber eben, St. Gallen nicht aufgehört spielen, nicht aufgehört drücken, beziehungsweise eben, sie sind ja vorher schon nicht schlechter gewesen und sind plötzlich 0-3 hinter gewesen. Und dann brauchst du aber schon hohe Moral im Team, dass du dann noch dran glaubst oder mindestens halt einfach das Resultat ignorierst und dann so fährst du weiterspielen.
Und St. Gallen hat Qualität, oder? Also, das ist definitiv vorhanden mit den neuen Zugängen, die sie jetzt gemacht haben, finde ich. Also sie sind vorher schon Qualität gehabt und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt haben sie sich nochmal punktuell verstärkt und ja.
Ja, und ich meine, ja. Also ja, gehen wir noch schnell auf die drei Goal, oder? Das 1-3 vom Dua haben einen Konter, nachher eben dann die erste vergehene Chance von IB.
Kläglich, muss man sagen. Kanga kläglich. Also.
Ja. Aber dann auch das 2-3 vom Gentia, wo der Ball erobert, Querpass auf den Besio und der an der Strafraumgrenze trifft, ist entfernt. Der Ball hat jetzt auch nicht so unhaltbar ausgesehen, aber ja, eben dann gelingt dann plötzlich all das, was er vorher nicht gelungen ist. Und das 3-3 dann in der Nachspielzeit, hey, geiler geht's ja nicht als ein Galler-Fan. Du bist in dem Stadion drin, du bist eigentlich schon komplett enthauptet und nachher schaffst du den Ausgleich noch. Ich habe das einmal erlebt in meinem Team, also ja, wo mein Team ein 3-0 noch aufgeholt hat. Und wenn so etwas noch am Samstagabend passiert, dann ist es göttlich. Das ist gut geil. Du in der Nachspielzeit einen Schuss ohne grosse Präzision. Aber ja, der Goalie von IB verhaspelt sich dort irgendwie.
Irgendwie macht er, ja, also er ist schon noch abgelenkt, der Ball, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er steht auf der Linie und es sieht halt mega unglücklich aus. Mhm. Aber auch Dua, gross in Form, die letzten paar Spiele, finde ich. Hat Geschwindigkeit, Treffsicherheit, kommt langsam. Und ja, sind wir gespannt, definitiv.
Ja, und jetzt hat St. Gallen letzte Woche 5-1 gewonnen gegen Lausanne. Da hat noch jeder gesagt, ja, das ist halt Lausanne. Jetzt gegen Meister so ein 3-3 rausgeholt. Richtig, Fabio, ist kein Sieg, aber es fühlt sich wahrscheinlich an wie ein Sieg. Also auch in St. Gallen hätten wir in der Winterpause ganz vieles richtig gemacht, wie es aussieht.
Ja, kommen wir doch zu denen, wo wir das Gefühl gewesen haben, in der Winterpause auch einiges gut gemacht. Und bis jetzt bringen sie es aber noch nicht so ganz auf den Platz. Finde ich, die beiden FCLs, der FC Lugano und der FC Luzern, die haben beide das erste Spiel von der Rückrunde verloren. Beide gegen Meisterschaftsanwärter, kann man sagen, aber trotzdem sind beide verloren und ja, eine Mannschaft hat weitergemacht mit Verlieren.
Ja, das
ich finde, die, verdient. Sie haben verdient verloren.
Ja. Ja, ja, also über das Spiel hinweggesehen, ist Lugano sicher die stärkere Mannschaft gewesen. Und vor allem dann so die letzten 20 Minuten. Aber ja, lassen wir doch zuerst mal an, Luzern mit einem neuen Spieler. Mohamed Träger, der direkt vom Afrika-Cup gekommen ist.
Simani war auch neu, gewesen, gell? Also zwei neue Verteidigungen.
Richtig, stimmt. Ja, dafür war der Friedeck verletzt gewesen und der Siedler hat ihn ersetzt. Und das war eine der grossen Schwachstellen im Luzerner Spiel an dem Abend oder Nachmittag.
Ja, und ja, Spieler ist ein Element, habe ich auch noch aufgeschrieben, das ist nicht viel gekommen. Also erste Halbzeit hat man das Gefühl gehabt, sie versuchen es.
Ich habe ihre beste Phase kurz nach der Halbzeit gesehen.
Nein, die erste Halbzeit, ja. Also das Gefühl, nachher nach der Halbzeit ist gut, aber nachher irgendwann ist mal ein Stecker gezogen worden. Und
naja. Ja, und Lugano.
Oder?
Genau. Also jetzt 1-0, kurioses Goal. Müller kann einen Schuss nicht halten, lässt ihn nach vorne abprallen und dann der Lavanchy bringt den Ball wieder in den Strafraum Mitte und dort schlägt der Lovric ein Luftloch drüber. Durch das kommt der Ball zum sichtlich überraschten Burg, der in den 2 Meter vor dem Goal direkt an Lavanchy eben wieder in die Beine schießt und der ja, macht einen Haken und haut das Ding nachher ins Netz. Ja.
Pech, Unvermögen, keine Ahnung, wie man das soll nennen, ja. Aber es ist halt einfach, es sieht halt einfach überhaupt nicht gut aus.
Wobei der Lovric auch schon doof aussieht vorher, aber er kann
nicht. Klar. Aber es ist halt im gegnerischen Strafraum, der ist nicht so wahnsinnig schlimm. Und wenn es im eigenen passiert, ist es dann doof. Ja, aber da jetzt einen Burg einen riesen Vorwurf zu machen, finde ich, ist auch falsch.
Ja, ich glaube, das ist halt der Vorteil jetzt von der Transferpolitik, die Luzern gemacht hat, dass man jetzt auch junge Leute einstellt oder beziehungsweise hinten reinstellt. Die machen zwar genauso viele Fehler, aber man nimmt es ihnen nicht so übel. Es ist so, die ganze Stimmung rundherum ist das ein bisschen, kocht ein bisschen weniger heiß als vorher. Ja, dann hat aber Lugano weiter gedrückt, Lattenschuss noch gehabt und auch sonst klar die bessere Mannschaft gewesen. Ich meine, Lugano ist eine starke Mannschaft, über das müssen wir nicht reden. Das ist wirklich ein starker Einzelspieler. Und dann ist man in die Pause gegangen und hat das Gefühl gehabt, ja, es läuft jetzt halt so weiter, oder? Ist klar, es führt die richtige Mannschaft. Lugano wird jetzt hinten reinstehen, wird nichts mehr machen.
Vor der Pause war das Goal geschossen.
Stimmt, das war noch kurz vor der Pause gewesen, genau, hast recht.
Gefühlt aus dem Nichts raus, völlig schmeichelhaft, der Neuzugang, Träger einfach mal abgezogen und der ist aufgeprallt vor dem Goalie und ist drin gewesen. Also,
Also, so ist es jetzt zweite Reihe. Also, ja.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob die Sicht vom Saibi dort noch ein bisschen verdeckt war, aber ja, er ist sicher. Eben dort hat man das Gefühl gehabt, okay, das ist das, was Luzern jetzt braucht. Und dann ist nachher auch die stärkste Phase von Luzern gekommen. Und dann ist aber irgendein, du hast gesagt, was sind es, 20, 30 Minuten vor Ende von dieser zweiten Halbzeit, hat Lugano angefangen, brutal zu drücken. Also, beziehungsweise, sie haben einfach angefangen, leicht zu pressen, so muss man es eben sagen. Und Luzern hat keinen Spielaufbau mehr hergebracht. Zum Teil ist der Ball nach einer Station schon wieder verloren gegangen. Man hat wirklich nichts mehr zustande gebracht. Und in diese Phase rein macht dann Lugano als verdienten 2-1. Heide Selassie, wo darf vor dem Simani und dem Burch ein bisschen umeinander tänzeln. Und beide stören dann nicht. Er darf dann sich Decken aussuchen und trifft dann zum 2-1 Sieg von Lugano.
Ich weiß nicht, ob sie im Vornherein gesagt haben, da kann man auch schiessen. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, dass man irgendwie...
Es sieht so aus.
Ja. Oder dort wieder die Innenverteidigung, sie sieht nicht wahnsinnig glücklich aus. Aber eben, ich finde allgemein die Phase dort, die halbe Stunde gerade, war Kaffee schwach gewesen. Und so wird es schwer, in der Super League zu bleiben. FC, also Lausanne spielt ein bisschen ähnlich momentan, darum sind die beiden auch völlig verdient dort unten drinnen. Ja.
Ja, die Frage ist, wem gelingt der Lucky Punch zuerst?
Ja, vielleicht braucht es direkt duell. Aber das steht noch nicht gerade auf dem Programm. Jetzt haben wir nämlich noch andere Runden. Aber allgemein, also wenn man sich zwei Spiele ein bisschen anschaut, ist dir irgendetwas aufgefallen?
Bei Luzern? Ja, ich sehe schon...
Allgemein,
allgemein,
wenn du das Gefühl hast...
Ja, also was natürlich schon auffällt, ist, dass obendran der FCZ jetzt zweimal zu den Gewinnern gehört. Auch rein ja, von der Tabelle, auch Lugano, wo der Anschluss zu IB und Basel wieder können herstellen jetzt nach dem Spieltag. Und für mich die Verlierer, natürlich neben Lausanne und Luzern, sind irgendwo Grasshoppers, die jetzt zweimal ein bisschen abgeserbelt sind. Und Basel und IB, die sicher andere Ansprüche haben, wo jetzt, ja, jetzt ist der FCZ doch langsam ein bisschen weiter weg. Klar, es ist noch viel zu spielen. Aber da wird man wahrscheinlich schon ein bisschen nervös bei der einen oder anderen. Ich habe das Gefühl, in Basel merkt man es noch ein bisschen mehr als bei Bern, aber das ist einfach, weil die wirken nach außen so ruhig, aber zufrieden sind die sicher auch nicht.
Ja, ich habe noch ein Like am Samstagabend, wo ich die ersten Resultate gesehen habe. Und habe gedacht, wenn jetzt Lugano auch noch verliert, dann sind alle drei Mannschaften, die ausländische Investoren haben, mit einem Fehlstart. Lausanne zweimal verloren, GC zweimal verloren und hat, wenn jetzt Lugano verloren hat, wären die auch mit zwei Niederlagen gestartet. Und bei Lausanne und bei GC, finde ich, ist es eigentlich klar, wieso, dass sie so schlecht gestartet sind. Es fällt auch schon auf, gell, mit so viel personellen Rossschaden und all dem Zeugs. Eine ruhige Winterpause ist anders und ich glaube, das merkt man beim FCZ und ich habe auch das Gefühl, man merkt es beim FC Sion.
Ja,
voll. Die haben so ein bisschen Ruhe gehabt und dann können arbeiten und nicht viel Absenzen. Klar, beim FCZ war der Sissé weg am Afrika Cup, aber sonst war eigentlich das Zeug rum und Konstanz. Wie bei den Trainer angesprochen, vielleicht ist das doch der Schlüssel zum Erfolg.
Absolut, ja. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Jetzt haben wir noch Cup zwischendrin. Und dann müssen wir uns noch überlegen, was wir denken, wie das Spiel rauskommt oder rausgeht nachher in den nächsten Wochen.
Ja, fangen wir doch gerade mein erstes Spiel an. Und zwar... Ja. Wenn wir gerade vorher schon zwei Mannschaften genannt haben, wo ausländische Investoren haben, sie treffen gerade am Samstag Abend aufeinander. Und zwar ist das Lausanne gegen GC. Zwei Mannschaften, die bis jetzt zweimal verloren haben. Gibt es einen Sieger?
Ja, es wäre jetzt einfach, so unentschieden zu tippen. Ich glaube aber schon, dass GC da seinen ersten Sieg wird holen. Ich tippe auf ein 0-2.
Ja, ich tippe auf ein 0-1.
Gut.
Bin nicht groß überzeugt, dass das... Vielleicht wird es auch ein Torfestival. Oder es wird so, aber... Ja. Yeah.
Also ich nehme an, Lausanne wird wieder ähnlich defensiv starten. Aber es wird etwa schon noch die Möglichkeit für das ein oder andere Goal für GC entstehen.
Auch gespannt auf die Reaktion der Fans. Lausanne hat letzte... Aber sie haben ja etwas gemacht. Ich weiß nicht, ob das im Sinn der Fans ist. Im letzten Heimspiel von Lausanne sind die Fans ja nach 70 Minuten rausgelaufen und haben das Transparent aufgehabt, wir haben die Schnauze voll. Und ich bin gespannt, wie es im nächsten Heimspiel dann aussieht.
Richtig.
Wo sicher die Hütte wird brodeln, ist in St. Gallen.
Brönnen, brodeln, genau. Fabio und Sprichwörter, ja, ist gut. St. Gallen.
Gegen Servette. meinte ich.
Ja. Da tippe ich jetzt auf ein 3-1.
Ja, dann behalte ich den wie und sehe einfach ein Goal weniger als du.
3-0 oder 2-1? 2-1. 2-1. Okay, ist genau. Eingeloggt.
Und ja, Spitzenspiel von der Runde. Obwohl nicht der Spitzenreiter dabei ist, sondern einfach die zwei Verfolger. Irgendjemand wird Punkt verlieren, wenn nicht sogar beide. Was tippst du? IB gegen den FCB?
Es ist alles so schwierig. Ich tippe. Mal, ich sehe IB schon stärker im Moment. Ich tippe da auf ein 2-1.
Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Aber, und das habe ich jetzt im letzten Spiel gemerkt, so effizient. Gut, sie sind beide mega effizient gewesen zu dem Wochenende. Basel hat aus nicht viel Goal geschossen. IB hat aus praktisch nicht viel Goal geschossen. Ich glaube, es gibt ein 2-2. Und wer freut sich, wenn man ein 2-2?
Natürlich der FC Zürich.
Aber die haben auch nicht so ein einfaches Spiel. Zwar wieder daheim. Ich glaube, die spielen zum dritten Mal daheim. Wieso auch immer. Klar, sie haben ein Auswärtsspiel gegen GC.
Genau.
Spielen daheim gegen den FC Lugano.
Ja, aber das wird schon an Zürich gehen. Also da glaube ich jetzt nicht, dass Lugano viel reissen kann und gehe von einem 2-0 aus.
Gut, um ein bisschen Pfeffer reinzubringen. 1-1. Wobei FC Lugano in Führung geht und Zürich ausgleicht.
Ist gut.
Und dann haben wir noch ein Match. Und zwar ist das der FC Luzern gegen den FC
Sion.
Und wenn man die Form anschaut, dann gibt es ja, 3-1 für Sion.
Also 1-3, beziehungsweise 3-1 für Sion. Ich bin dann eventuell mal wieder im Stadion und irgendeiner ist es wie Roulette. So, jetzt haben wir 5-mal rot gehabt, jetzt muss ich einfach mal schwarz kommen. Ich sage 2-0 Luzern. Ist völlig aus dem Fenster raus gelähnt und ich kann es auch nicht wirklich begründen.
Also, du bist nicht auf rot, sondern auf blau.
Ja, richtig, genau. Du hast gesagt 3-1 für Sion.
Schweren Herzens, ja.
Ja, es klingt schwer realistischer als meistens. Aber ja, irgendwann müssen wir noch mal ein bisschen unkonservativer tippen. Dann. Es ist nicht so
üblich. Ja, so viele Überraschungen hat es. Also, das Gefühl, in der Vorrunde hat es doch die eine oder andere Überraschung gegeben. Und in der Rückrunde ist es noch nie so bis jetzt gewesen, dass es viele Überraschungen gegeben hat. Wir sind gespannt. Irgendwann wird es eine Überraschung geben.
Vielleicht hat es auch noch damit zu tun, was denn unter der Woche im Cup noch passiert. Was da für Power oder Stimmungen können mitgenommen werden.
Ja, es sind ja nur noch die Mannschaften von der hinteren Tabellenregionen aus Lugano sind noch dabei. Also von dem her könnte man so einen Motivationsschub geben, wenn man da im Cup eine Runde weiterkommt. Das hat jetzt, glaube ich, alle nötig.
Also St. Gallen ist ja, glaube ich, auch nicht mehr so weit hinten. Aber
immer noch drittletzt, glaube ich.
Ja, gut, dann warten wir es ab. Wir werden es hier wieder hören. Wir werden es wieder miteinander belabern. Und ich freue mich drauf. Und dir wünsche ich eine gute Woche, beziehungsweise nehmen wir noch eins, oder?
Ja, ich denke es auch.
Gut, allen anderen
in dem Fall. Noch.
Allen anderen gute Woche. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Ciao zusammen.
Ciao.